Unser Thema heute, glückselig die Trauernden. Eine wahre Begebenheit sagt, der alte Pastor hatte schweres Leid zu tragen. Für einen Pastor, der lange in einer Gemeinde gedient hatte. Eine seiner Töchter war bereits Mutter von 4 kleinen Kindern geworden. Und in tragischer Weise war sie zusammen mit einer Bekannten und deren 6-jährigen Sohn durch einen Autounfall ohne eigenes Verschulden ums Leben gekommen. Und die ganze Gemeinde nahm natürlich Anteil am Schmerz und der Trauer des Pastors. Viele drückten ihm ihr hilfloses, aber ehrliches, herzliches Beileid aus. Und da geschah auch Folgendes. Als der Pastor im Schalterraum einer Sparkasse war, ist ihm ein Mann seiner Gemeinde begegnet und sagte, ich wollte Ihnen, Herr Pastor, noch ganz herzlich gratulieren zu dem schweren Leid. Vor Aufregung hatte er sich verhaspelt. Habt ihr genau zugehört? Er sagte, ich wollte Ihnen noch ganz herzlich gratulieren zu Ihrem schweren Leid. Anstatt gratulieren, wollte er natürlich kondolieren sagen. Peinlich. Gleich kam er wieder auf den Pastor zurück und sagte, ich glaube, ich habe was Verkehrtes gesagt. Der Pastor sagte, danke, ich weiß schon, wie es gemeint ist. Jedoch kam er dann durch diesen Versprecher in tiefgründiges Nachdenken hinein. Hatte nicht Jesus selbst gesagt, selig sind die Trauernden? Ihnen ist gerade zu gratulieren. War der Mann mit seiner Beileidbezeugung vielleicht gerade der Seligpreisung Jesu viel näher als er als Pastor? Hatte ihm etwa ein anderer die Zunge gelenkt zu sagen, was nur im Blick auf Jesus die Seligpreisungen und zugleich auf den für uns gestorbenen und auferstandenen Christus gesagt werden darf, aber auch gesagt werden muss? So viel zu dieser wahren Begebenheit. Auch Versprecher können einen ins Nachdenken bringen. Denn Jesus spricht für die Trauernden eine Glückseligkeit aus. Natürlich würden wir niemals jemandem gratulieren, wenn er einen Trauerfall hat oder ein schweres Schicksal hinnehmen muss. Aber Jesus spricht grundlegend für die Trauernden eine Glückseligkeit aus. Andere übersetzen anstatt Trauernde auch Leidtragende. Glückselig die Leidtragenden. Wie ist das zu verstehen? Glücklich sein, das verstehen wir alle, wenn wir von glücklich sein sprechen. Doch glücklich sein in Trauer oder Leid, das scheint für manche auch von uns große Fragenzeichen aufzuwerfen. Bereits in der letzten Predigt, da haben wir ja erkannt, dass es hier in den Seligpreisungen des Herrn Jesus um andere Maßstäbe geht, als wir zunächst vermuten würden oder wie es die Menschen draußen in der Welt vermuten würden. Es geht eben auch nicht um menschliche Maßstäbe oder menschliche Gedanken, wie sie die Welt und Gesellschaft denkt oder empfindet, nein. Ganz wichtig ist es auch für uns zu erkennen, dass es in den Seligpreisungen immer um den direkten Bezug zum Herrn Jesus und zu seinem ewigen Reich geht. Der Herr Jesus, der proklamiert hier im Vorfeld das Reich Gottes beständig, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und es geht ihm auch in diesen Seligpreisungen um das Himmelreich, um sein ewiges Reich. Wer die Seligpreisungen allein auf das irdische Leben projiziert oder allein auf das irdische Leben bezieht, der wird sie nicht völlig auslegen können. Das ist gar nicht möglich. Der Herr Jesus gratuliert schon regelrecht in den Seligpreisungen, nämlich denjenigen, die bereits heute zu seinem Reich gehören. Er gratuliert dir und mir. Er gratuliert denjenigen, die heute ein Leben mit ihm und seinem ewigen Wort führen. Ja, in den Seligpreisungen erfinden wir letztendlich lauter Gratulationen. Ja, selig sind die ihn, den Herrn Jesus, aufgenommen haben, die Buße getan haben und bei denen er jetzt der persönliche Herr und Heiland sein darf. Das heißt, selig sind auch diejenigen, welche sich von ihm, von dem Herrn Jesus her, abhängig wissen. Und das ist genau das, was wir in der ersten Seligpreisung erkannt haben. Matthäus 5, Vers 3 hier. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig, der geistlich arm ist. Das heißt, selig, wer weiß, ich schaffe es nicht von mir aus, in den Himmel zu kommen. Ich kann mich bemühen, wie ich will. Ich schaffe es auch nicht, alleine von mir aus Gottes Wort zu erfüllen. Selig die geistlich Armen. Ja, glückselig, denn ihrer ist das Himmelreich, sagt der Herr. Gut, wer das erkannt hat, dass wir den Herrn brauchen, dass er uns in den Himmel bringt und dass wir durch ihn sein Wort erfüllen können. Im krassen Gegensatz hierzu meinen ja viele Menschen, ja, ich kann schon ganz gut ohne den Herrn Jesus zurechtkommen. Natürlich vor allem die Ungläubigen. Wir wollen uns jetzt nicht mit den Ungläubigen befassen, aber ein bisschen möchte ich schon mit einbeziehen. Denn vielleicht können wir die Menschen, die meinen, ohne den Herrn Jesus ganz gut zurechtzukommen, mit einem ganz bestimmten Piloten vergleichen. Ein Pilot übte mal mit einem Kampfflugzeug und er übte ein Hochgeschwindigkeitsmanöver. Interessante Sache. So ein Militärflugzeug, Hochgeschwindigkeitsmanöver. Und er stellte die Instrumente des Bordcomputers ein, um im Flug einen steilen, senkrechten Aufstieg vorzunehmen. So dachte er zumindest. Als er aber dann im Flug war, ging es mit voller Geschwindigkeit steil nach unten. Tragische Sache. Mit Höchstgeschwindigkeit in die verkehrte Richtung. Nach unten anstatt in die Höhe. Zunächst war er sich darüber gar nicht so direkt bewusst. Er hat es gar nicht so gleich gemerkt, dass er in die entgegengesetzte Richtung flog. Er hat es erst gemerkt, als es einen furchtbaren Aufprall auf der Erde gab. Aber da war es leider zu spät. Die Richtung konnte nicht mehr geändert werden. Nun, wegen diesem Piloten brauchen wir jetzt nicht zu erschrecken, denn dieser Pilot hatte großes Glück. Er hat den Aufprall überlebt. Warum? Weil er nicht in einem echten Flugzeug saß, sondern nur in einem Flugsimulator und den Flug nur übte. Also keine Besorgnis. Aber wäre es echt gewesen, wäre es wirklich zu spät gewesen. Und schlimmer ist es für die, und ja, so ähnlich ist es für die Menschen, die draußen real im Leben stehen und die verkehrte Richtung eingeschlagen haben und es gar nicht merken. Viele meinen zwar, sie würden direkt in den Himmel aufsteigen und erkennen gar nicht, dass sie mit Höchstgeschwindigkeit nach unten rasen, in die entgegengesetzte Richtung, nämlich dem ewigen Verderben entgegen. Wer aber steuert in die richtige Richtung, das ist derjenige, der in Wahrheit von seinem verkehrten Wegen umkehrt und sagt, ich kann es ja gar nicht vollbringen. Ich brauche Jesus. Ich bin ein armer, ja geistlich armer Mensch. Und wenn man an den Herrn Jesus und sein Evangelium glaubt, der steuert in die richtige Richtung. Und bedenken wir an dieser Stelle, wer kein Kind Gottes ist, der wird die Seligpreisungen nie richtig verstehen können, sondern er wird eher merkwürdige und religiöse Geschichten daraus machen. Und da gibt es schon allerlei Erfindungen über die Seligpreisungen. Denn vieles von den Seligpreisungen hört sich für den natürlichen Menschen einfach sehr paradox an. Es tun sich letztendlich lauter Gegensätzlichkeiten auf. So auch heute unser Thema, wenn wir uns nur damit befassen, und das ist auch unser erster Punkt, glückselig die Trauernden. Das ist doch ein krasser Gegensatz, oder? Wenn man das sagt von den Trauernden, glückselig die Trauernden. Das kann man eigentlich als natürlicher Mensch nicht verstehen. Könnt ihr mir bitte schön heute Morgen sagen, worin in Traurigkeit und Leid Glück oder Glückseligkeit zu finden sein soll? Sicherlich wart ihr alle schon mal irgendwo mit tiefer Traurigkeit betroffen. Vor allen Dingen auch in Sterbefällen und so weiter. Oder auch in verschiedenen Lebenssituationen, wo man nicht mehr weiter wusste. Wo es einfach zum Erdrücken kam. Und da kann man auch fragen, Unser Glück kann doch nicht darin liegen, dass wir in dieser Welt nur Traurigkeit und Leid erfahren, oder? Meint Jesus das? Sagt uns nicht Gottes Wort auch an anderer Stelle, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch, Philipper 4, Vers 4. Also, da ist doch irgendwo ein Spannungsfeld dazwischen. So kann es doch nicht sein, dass wir in der Traurigkeit unser Glück oder unsere Freude finden, oder? Wie können traurige Menschen glücklich sein? Ich möchte heute Morgen, wie gesagt, nicht nur über die Menschen draußen zu sprechen kommen, doch ganz kurz noch die Frage, wer will schon von den Menschen draußen Traurigkeit und Leid erleben? Ist das nicht etwas, was letztendlich jeder Mensch in dieser Welt unbedingt vermeiden will? Und wenn wir das auf uns projizieren, so können wir auch sehen, wir sind auch nicht freudig dabei, Ja zu sagen, wenn es um Traurigkeit und Leid geht, oder? Dass wir sagen, hier bin ich, ich möchte Traurigkeit und Leid erleben. Die Welt sagt, iss, trink, vergnüge dich und sei frohen Mutes. Johann Strauss war es im 18. Jahrhundert, der in der Operette Fledermaus diesen Ausdruck publik gemacht hatte. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Das heißt, es wird einfach in der Welt propagiert, vergiss die Dinge, welche dir Schwermut und Traurigkeit einbringen. Weg damit. Wir wollen letztendlich so wenig wie möglich damit zu tun haben. Und letztendlich, wenn wir mal drüber nachdenken, wenn jetzt jemand zum Psychiater geht, der immer mit Traurigkeit und Leid zu tun hat, ein Psychiater würde zu einem Patienten niemals sagen, glückselig sind die Trauernden und die Leidtragenden. Dir ist zu gratulieren. Nein, ein Psychiater würde es nie tun. Er würde versuchen, alle möglichen menschlichen Mittel, die zur Verfügung stehen, zur Anwendung zu bringen, um den Patienten glücklich zu stimmen und ihn selbst zufrieden zu machen, sein Selbstbewusstsein wiederherzustellen. Natürlich wollen wir uns auch da als Kinder Gottes nicht überheben. Und auch wir wollen nicht immer an allem festhalten, was uns jetzt irgendwie belasten könnte oder traurig macht oder was, woran wir Leid erleben. Doch eines wollen wir, und daran halten wir fest, eines wollen wir. Wir wollen diese Dinge aus der Hand unseres geliebten Herrn und Heilandes nehmen. Und wenn solche Dinge auf uns zukommen, so wollen wir diese Dinge im Glauben mit ihm durchleben, an seiner Hand. Und dazu gratuliert er dir und mir, glückselig die Trauernden. Was heißt es jetzt für uns? Wir wollen ja nicht Leute sein, die ständig mit Trübseligkeit in der Gegend rumgehen. Wir wollen ja schließlich auch fröhliche Christen sein. Glückselig die Trauernden. In den Seligpreisungen, da geht es darum, in allen Lebenssituationen, auch hier in Trauer und Leid, beständig den Blick auf den Herrn Jesus zu haben und auf sein Reich. Und wir sehen auch in den Seligpreisungen, dass sie aufeinander aufbauen. Zuerst sagt der Herr Jesus, selig die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, das kann man noch einigermaßen annehmen. Diese geistliche Arme oder diese geistlich Armen haben erkannt, ja, ich brauche Jesus. Aber die zweite Glückseligpreisung ist jetzt, oder die Folge davon ist, selig die Trauernden. Wie? Passt das zusammen? Bewirkt der Glaube an den Herrn Jesus etwa Traurigkeit? Das ist eine gute Frage. Da kann jeder mal für sich seine eigenen Gedanken machen. Bewirkt der Glaube an den Herrn Jesus Traurigkeit? Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir sagen, in gewisser Weise mit Sicherheit ja. In gewisser Weise mit Sicherheit ja. Denn manche Traurigkeit geht tatsächlich aus dem Glauben an den Herrn Jesus hervor. Ich kann nicht nur sagen, dass Glaubensleben nur ein Schweben auf Wolke 7 ist. Manche Traurigkeit geht aus dem Glauben an den Herrn Jesus hervor. Denken wir nur mal darüber nach, wie es ist, wenn wir immer mehr unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen. Ja, vor der Bekehrung, da erkennt man vielleicht mal so die ganz groben Klötze.
Ja, wenn ich mich zum Herrn bekehre, dann muss ich eine Wende vollziehen von diesen groben Klötzen weg zum Herrn. Also das bleibt jetzt mal draußen. Und dann denkt man, ja, so schlimm ist es ja nicht mit mir. Aber wenn man sich immer mehr mit Gottes Wort beschäftigt und der Heilige Geist immer mehr uns in das Licht Gottes stellt, dann werden wir immer mehr unsere Sündhaftigkeit im Kleinsten und Feinsten erkennen. Sicherlich sind wir nie fertig auf dieser Welt im Erkennen unserer Sündhaftigkeit. Und das kann uns schon auch traurig machen. Was? Das habe ich jetzt so gedacht. Und der Herr hat es gesehen. Und da bin ich mit so einer verkehrten Motivation dahingegangen. Dabei möchte der Herr, dass ich da wirklich das für ihn in der rechten Motivation tue und so weiter. Oder denken wir an unser persönliches Versagen in Bezug auf die Heiligung. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und wir straucheln immer wieder so rum und kommen nicht so richtig vorwärts. Oder denken wir an den Gehorsam, den der Herr von uns fordert. Ja, unser himmlischer Vater erwartet gewisse Dinge von uns. Und wenn wir diesen Dingen nicht entsprechend nachkommen, dann stimmt es uns schon des Öfteren zur Traurigkeit. Wir sind beim ersten Punkt, glückselig die Trauernden, und dieser erste Unterpunkt, und da möchte ich einen ersten Unterpunkt bringen, und der heißt Traurigkeit über das eigene Versagen. Traurigkeit über das eigene Versagen. Kommen wir nochmals zu diesem Piloten von vorher zurück. Was denkt ihr, wie es diesem Piloten gegangen ist, als er aus diesem Flugsimulator ausgestiegen ist? Der war bestimmt nicht voller Freude, dass er jetzt abgestürzt ist oder abgestürzt wäre, wenn er in Wahrheit geflogen wäre. Sicherlich ging er seufzend und stöhnend, ja vielleicht sogar mit zitternden Beinen aus diesem Simulator heraus und hat vielleicht gedacht, wenn das ein echter Flug gewesen wäre, dann wäre jetzt mein Leben vorbei. Und er denkt sicherlich, was habe ich da nur gemacht mit den Instrumenten? Wie habe ich da nur gehandelt? Wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur so dumm sein und dass sich die Instrumente in die verkehrte Richtung steuern? Warum habe ich das nicht gemerkt? Ja, es werden sicherlich viele Vorwürfe über das eigene Versagen entstehen. Und wenn sie auch nicht im echten Flug geschehen sind. Aber das will keiner, der auch nur im Simulator sitzt. An dieser Stelle möchte ich an uns die Frage stellen, an dich und an mich. Wie schnell geht denn das bei uns, dass wir irgendwelche Dinge verkehrt angehen, die wir anders angehen sollen, nach Gottes Willen? Ja, dass wir im geistlichen Leben versagen, dass auch wir Bruchlandungen machen im geistlichen Leben. Vielleicht macht es uns zunächst nicht so viel aus oder wir merken es gar nicht, aber wenn es geschehen ist, dann kommt die Selbstanklage. Wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte ich das nicht merken? Wie konnte ich nur in diese Richtung steuern? Wie konnte ich mich nur darauf einlassen? Traurigkeit zieht ein. Und das ist eine Traurigkeit, die letztendlich von Gott gewirkt ist. Worin der Heilige Geist uns von unserem Versagen und von unserem Fehlverhalten überführt. Und das ist gut, wenn wir es erkennen. Es gab bis zu den 80er Jahren einen sehr bekannten Bibellehrer. Ich meine, er hat in England gelebt. Der hat einige Bücher geschrieben und das war Dr. Martin Lloyd Jones. Und Dr. Martin Lloyd Jones schrieb an dieser Stelle: Leid tragen oder trauern ist etwas, das notwendigerweise der Armut im Geist folgt. Es ist also etwas ganz Normales im geistlichen Leben. Wenn wir erkannt haben, wir sind geistlich arm, wir machen uns von Jesus abhängig, dann folgt notwendigerweise die Armut im Geist. Und das ist unausweichlich, sagt Dr. Martin Lloyd Jones. Wenn ich Gott und seiner Heiligkeit begegne und darüber nachdenke, welches Leben ich eigentlich führen sollte, dann sehe ich meist meine völlige Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Das sagt so ein großer Bibellehrer wie Dr. Martin Lloyd Jones. Wenn ich Gott und seiner Heiligkeit begegne und darüber nachdenke, welches Leben ich eigentlich führen sollte, dann sehe ich mich selbst und meine völlige Hilf- und Hoffnungslosigkeit.
Weiter sagt er, ich entdecke alle meine üblen Eigenschaften meines Denkens und Wollens. Das macht mich sehr traurig. Ja, ich empfinde viel tiefe Traurigkeit über meinen eigenen Zustand vor Gott. Und weiter sagt er, allerdings hört das nicht auf. Ein Mensch, der sich selbst und seinem Leben vor Gott wirklich ins Auge sieht und sich selbst einer genauen Prüfung unterzieht, der muss notwendigerweise auch für oder über seine Sünden traurig sein. Ja, er wird traurig sein über das, was er tut. Weiter sagt er, alle großen Kenner des geistlichen Lebens haben immer wieder zu solch einer Selbstprüfung geraten. Was für eine Selbstprüfung? Sie waren der Auffassung, dass es für jeden gut sei, sich am Ende des Tages hinzusetzen und über sich selbst und den Verlauf des Tages nachzudenken. Und dabei sollte man sich folgende Fragen vor Gott bedenken. Am Ende des Tages, dass man darüber nachdenkt, was habe ich getan? Oder was habe ich gesagt? Was habe ich gedacht? Oder wie habe ich mich anderen gegenüber verhalten? Dr. Martin Lloyd-Jones sagt, wenn man sich beständig solch einer Selbstprüfung unterzieht, dann würde jeder Gläubige sehr bald herausfinden, wie viele Gedanken, Einfälle und Gefühle vorhanden waren, die nicht hätten sein dürfen. Wenn nun ein Kind Gottes solche Entdeckungen macht, dann kann es gar nicht anders sein, als darüber vor Gott über seine üblen Taten und Gesinnungen zu trauern. In der Bibel müssen wir immer mehr die bösen Prinzipien unseres Fleisches und unseres Herzens erkennen. Und dabei sagt nochmals Dr. Martin Lloyd-Jones, dabei ist es gut zu fragen, was in mir hat es bewirkt, dass ich dieses oder jenes getan habe? Warum bin ich immer so kurz angebunden? Drittens, warum konnte ich mich nicht beherrschen? Viertens, warum war ich wieder launenhaft? Fünftens, warum pflege ich manche schlechten Gedanken? Man erkennt den Kampf in seinen Gliedern und fragt sich, was steckt eigentlich in mir? Dabei kommt es zu der traurigen Feststellung, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. So viel von Dr. Martin Lloyd-Jones. Das habe ich euch genug vorgelesen. Ein Bibellehrer, von dem wir sicherlich viel lernen können. Natürlich ist es immer wieder sehr, sehr unangenehm, wenn man vor Gott versagt. Und es ist auch sehr betrüblich, sein Versagen vor Gott oder womöglich auch vor Menschen zu bekennen. Und dann mit Paulus einzustimmen in Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und wisst ihr, ein Apostel Paulus hat die Feststellung gemacht, ein Dr. Martin Lloyd-Jones hat diese Feststellung gemacht, auch Pastoren sind nicht besser, auch sie machen diese Feststellung, wie ihr auch oft, und das ist ganz normal. Und das brauchen wir nicht zu tun, als ob es sowas gar nicht gäbe, dass das nur dir so gehen würde. Nein, das geht prinzipiell allen Gotteskindern so. Ohne den Herrn Jesus und ohne das Leben aus dem Geist kommt von uns nichts Gutes hervor. Und wir sind alle immer wieder an irgendwelchen Punkten am Versagen. Tja, würde jetzt mancher sagen, ist doch viel besser, sich gar nicht solch einer Selbstprüfung zu unterziehen, oder? Dann werde ich gar nicht so traurig über meinen eigenen Zustand. Tja, vielleicht entzieht sich manch einer auch lange Zeit solch einer Selbstprüfung, aber der Geist Gottes wird einen immer wieder dazu hinführen wollen. Und das heißt, wenn ich mich Gottes Wirken entziehe, dann wird es letztendlich auch zu einer großen Selbsttäuschung führen, indem man letztendlich denkt, ja, ich bin doch schon ganz gut, ich bin doch schon in Ordnung, passt schon alles bei mir. Aber genau das ist ein Trugschluss. Denn dann wird auch keine Lebensveränderung geschehen. Wenn wir aber uns im Lichte Gottes erkennen, dann werden wir uns bemühen, uns von Gott verändern zu lassen. Und wir werden immer mehr in sein Bild umgestaltet werden. Doch auf diesem Wege geht es eben auch nicht immer gänzlich ohne Tränen ab.
Glückselig sind die Trauernden. Das sagte Jesus nicht umsonst. Denn auf dem Weg der Heiligung geht es nicht immer gänzlich ohne Tränen ab. Denken wir an den Herrn Jesus selbst. Verlief sein Leben hier auf Erden ohne Traurigkeit? Hatte er nie Traurigkeit? Hatte Jesus nie keine Tränen geweint? Da kann man sich täuschen. In Gethsemane wurde sein Schweiß ja sogar wie Blutstropfen. Er hat gerungen im Gebet, er war traurig und er hat gelitten und er hat auch tiefstes Leid erfahren. Bis hin zum Kreuz, als ihm die Hände und Füße mit den Nägeln der Römer durchbohrt worden sind. Und als er dort auf Golgatha unter furchtbaren Qualen sein kostbares Blut vergossen hat. Welch ein unsagbares Leid, damit wir jetzt ihm und seinem Wesen immer ähnlicher werden können. Und damit wir jetzt durch seinen Geist Veränderung annehmen können und uns in mancher Traurigkeit des Versagens und der Buße zu ihm hin korrigieren lassen können. Und das müssen wir immer wissen. Eigentlich brauchst du nur ehrlich zu ihm sein, ihm alles bekennen, ihm alles sagen. Du darfst ihm dein ganzes Versagen bringen, tusche nichts vor und mach dem Herrn nichts vor, als ob du so gut wärst. Natürlich dürfen wir ihm auch die guten Sachen sagen und ihm danken. Aber machen wir dem Herrn nichts vor, auch was wir gedacht haben oder mit welcher Motivation wir was getan haben. Sag es ihm. Bring ihm auch alle deine Belastungen und bekenne ihm immer wieder deine Unfähigkeit. Selig die geistlich Armen und so jetzt auch glückselig die Trauernden. Frage, wann hast du zuletzt Tränen für deine Sünden vor dem Herrn vergossen? Allgemein dient sich solch ein Trauern, nämlich zur geistlichen Gesundung. 2. Korinther 7, Vers 10 sagt zum Beispiel, denn das gottgemäße Trauern wirkt eine Buße zum Heil. Gottgemäßes Trauern. Ich traure über mein Versagen, ich traure über meine Sünden. Es bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. 2. Korinther 7, Vers 10. Die Trauer der Welt, wie die Menschen empfinden, das ist vergänglich. Aber ein gottgemäßes Trauern, das wirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Und da möchte ich noch zu einem weiteren Unterpunkt kommen. Der zweite Unterpunkt heißt die Traurigkeit in dieser Welt. Unser Herr Jesus hat seinen Nachfolgern nie verheißen, dass sie nur fröhliche Zeiten in dieser Welt haben werden. Nein, unmissverständlich sagte er seinen Jüngern, Johannes 16, Vers 20, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Ja, die Welt, die geht heute ihren Interessen nach und die sucht da ihre Freuden, wo die eigenen Interessen liegen. Die Welt folgt auch einem anderen Herrn. Die Welt folgt dem Herrn dieser Welt, ja, dem Fürsten dieser Welt. Und wer ist das? Das ist Satan. Und da dreht es sich um andere Lebensinhalte, da dreht es sich um Irdisches und nicht um Göttliches. Da geht es um eigenes Wohlergehen, um Selbstdarstellung, geht es darum, das eigene Aufsehen zu polieren, da geht es um Geld, da geht es um Karriere, da geht es um Macht, da geht es um Wirtschaft, da geht es um irdische Politik und irdisches Weltvermögen. Ja, da drehen sich auch viele Lebensinhalte um Essen und Trinken, um Reichtum, um Wohlstand, um Kaufen und Verkaufen, um Feste feiern, Vergnügen und Genuss zu haben und vieles mehr. Manches dürfen wir auch in Anspruch nehmen, aber das ist nicht unser Lebensinhalt, niemals. Natürlich geht es auch bei den Menschen draußen oft um religiöses Verhalten, Religionen sind auch da. Aber man möchte sich nicht mit solch einer Schmalspurtheologie einlassen, die wir vertreten. Schon mal gehört? Schmalspurtheologie. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt, aber der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Die Welt möchte sich nicht mit einer Schmalspurtheologie einlassen. Sie möchte sich nicht mit einem Jesus Christus einlassen als einzigem Herrn und einzigem Weg. Nein. Aber genau das bekommen wir als Kinder Gottes in dieser Welt zu spüren. Und das macht uns traurig. Das ist die Traurigkeit, unsere Traurigkeit in dieser Welt. Wir erfahren es auch, wie wir durch den Glauben an den Herrn Jesus belächelt werden. Ja, vielleicht sogar abgelehnt werden oder auch manchmal verhöhnt werden. In anderen Ländern erfahren viele Kinder Gottes Verfolgung und Folter bis hin zu Tötungen, nur weil sie an den Herrn Jesus glauben. Um Jesu willen haben wir mancherlei Trauer in dieser Welt. Trauer auch um die Ungläubigen und um ihr Verhalten. Und wir vergießen auch Tränen um ihres Unglaubens willens. Und wir vergießen Tränen um des Leides in dieser Welt, um all das Leid und des Leidens, das uns auch in dieser Welt widerfährt. Die Welt mag sich freuen, wir aber sind am Trauern, weil wir die Wahrheit kennen. Und da sind wir bereits beim dritten Unterpunkt. Das zweite war die Traurigkeit in dieser Welt und dann gibt es noch seinen dritten Unterpunkt, Trauer in Trübsalen. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 29, denn euch wurde in Bezug auf Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Verdrängen wir das nicht einfach. Vorhin hatten wir bereits, dass Traurigkeit auch durch Trübsale wie Verfolgung geschehen kann. Das wäre ein Leiden. Das können aber auch andere Leiden sein. Euch ist die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das können auch Krankheiten sein. Das können auch Erschwernisse im Alltag sein. Oder Verluste von geliebten Menschen. Es ist in der Gemeinde Gottes keine Seltenheit, dass auch Kinder Gottes mit extremen Krankheiten zu tun haben. Wir haben das ja auch von Michael vorher gehört. Da hat man mit einem Tumor und einer Zirrhose zu schaffen. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Oder dass Ehepartner von Kindern Gottes sterben, einfach wegsterben. Nicht selten sind auch gerade geistliche Leiter oder Älteste von Gemeinden von Krankheiten betroffen oder von tiefem Leid. Auch in meiner Heimatgemeinde, da ist vor einigen Jahren die Frau eines Ältesten durch Krebs gestorben. 2-3 Jahre Hoffen und Bangen, zwischendurch war es wieder besser und dann doch endgültig sterben. Und auch da sind Kinder zurückgeblieben. Oder wie wir es am Anfang dieser Predigt gehört haben, dass ein älterer Pastor erleben muss, wie seine Tochter in einem Verkehrsunfall ums Leben kommt und dann sogar 4 Kleinkinder hinterlässt. Liebe Freunde und Geschwister, es ist und bleibt Gottes große Gnade, wenn wir vor solchen Dingen bewahrt bleiben. Wenn wir vor größeren Trübsalen und Traurigkeiten bewahrt bleiben, vor solchen Leiden. Doch wir müssen daran denken, Kinder Gottes sind in dieser Welt angegriffene Leute. Denken wir aber auch daran, dass selbst unser geliebter Herr Jesus auf dieser Erde Tränen wegen Leid und wegen Verstorbenen vergossen hat. Kennt ihr den kürzesten Satz in der Bibel? Neues Testament, ja. Danke. Johannes 11, Vers 35. 2 Worte. Und die heißen, Jesus weinte. Jesus weinte. Derjenige, der das Leben der Auferstehung ist, der kam in ein Trauerhaus und wir lesen, Jesus weinte. Warum weinte Jesus? Er weinte, weil er einen guten Freund verloren hatte, weil er in ein Trauerhaus gekommen war, weil er mitgelitten hatte mit den Trauernden. Vielleicht hatte er aber auch darüber geweint, weil seine Zeitgenossen nicht geglaubt haben, dass er jetzt Gottes Herrlichkeit herbeiführen wird. Denn Martha macht ihm große Vorwürfe, als Lazarus gestorben war. Sie hatte den Herrn schon vor Tagen rufen lassen, der kam einfach nicht. Und jetzt kam Jesus und jetzt sagt sie zu ihm, Herr, du kommst zu spät. Du hättest alles verhindern können, wenn du Bethsaida da gewesen wärst. Aber jetzt ist es auch nicht mehr nötig, dass du kommst. Lazarus liegt jetzt schon 4 Tage im Grab. Stein ist dran, alles ist zu. Und weißt du, der Verwesungsprozess hat schon eingesetzt. Man hat schon gerochen, als man ihn ins Grab gelegt hat. Ja, auch solche Situationen hat der Herr Jesus angetroffen und er hat geweint. Wir kommen nachher nochmals darauf zurück. Kommen wir jetzt aber zur zweiten Hälfte unserer heutigen Seligpreisung. Denn es heißt nicht nur, selig sind die Trauernden, sondern es geht ja noch weiter. Nämlich, sie sollen getröstet werden. Zweitens, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Schlachter 2000 sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Warum sind die Trauernden glückselig zu nennen? Die Antwort lautet, denn sie sollen getröstet werden. Das getröstet werden, das ist der einzige Grund, warum die Trauernden oder auch die Leidtragenden glückselig genannt werden. Warum man ihnen letztendlich gratulieren kann. Und liebe Freunde und Geschwister, das müssen wir auch am Leben unseres Herrn Jesus selbst sehen. Viele haben um ihn geweint. Wir gehen jetzt bald in Richtung Passion. Wir wollen uns das neu vor Augen halten. Die Passion Jesu Christi. Viele haben um ihn geweint, als er rausging nach Golgatha und als seine Hände und Füße durchbohrt wurden am Kreuz. Und als das Kreuz aufgerichtet wurde, als er dann gelitten hat und gestorben ist, als sein Leib ins Grab gelegt worden ist. Viele haben um ihn geweint. Und später haben sie es doch erlebt, dass Jesus auferstanden ist. Was für eine gewaltige Sache. Sie haben ihn erlebt in seinem Auferstehungsleib. Viele haben mit ihm geredet, sie haben mit ihm gegessen, sie saßen mit ihm am Tisch. Und später haben sie es erlebt, wie er in einer Wolke in den Himmel aufgenommen worden ist. Und unser Herr Jesus ist jetzt zur Rechten auf dem Thron des Vaters. Und zugleich ist er unser hoher Priester, der uns vor dem Vater vertritt. Und das ist so wunderbar, dass wir auch im Leben Jesu nicht nur sehen, er ist am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt worden, sondern er ist auferstanden und er ist jetzt im Himmel und er vertritt dich und mich. Und das macht uns schon, das allein macht uns schon freudig. Selig sind die Trauernden, sie sollen getröstet werden. Und wisst ihr, unserem Herrn entgeht kein Leid, ihm entgeht auch keine Träne, die wir im Glauben an ihn durchleben. Denn Jesus sagt, mein Reich wird kommen. Sein ewiges Reich kommt und mit seinem Reich kommt auch sein Trost und seine Gerechtigkeit. Und wir wissen ja aus Gottes Wort, dass bei Gott viel Trost ist. Ja, sogar in Offenbarung 21,4 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und genau diese Zeit erwarten wir, wo wir erkennen dürfen, Gott ist keine Träne entgangen. Er wird alle Tränen trocknen im Himmel. Er wird uns unendlich trösten und seinen enormen, ja gewaltigen Ausgleich schaffen. Doch das nicht nur in Ewigkeit, sondern auch heute schon dürfen wir Gottes Nähe und seinen Trost erleben und erfahren. Wenn du heute Tränen über deine Sünden weinst, oder in mancherlei Verlusten oder Schwierigkeiten traurig bist, so wirst du Gottes Trost erfahren. Eine Stelle müssen wir hierzu aufschlagen. Und zwar 2. Korinther 1, Vers 5. 2. Korinther 1, Vers 5. Und ich kann euch trösten, die Predigt geht nicht mehr zu lange. Die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Aber 2. Korinther 1, Vers 5 müssen wir unbedingt anschauen. 2. Korinther 1, Vers 5. Hier sagt der Apostel Paulus, Denn gleich wie die Leiden Christi sich reichlich über uns ergießen, auch Paulus verschweigt die Leiden Christi nicht, aber er sagt im gleichen Satz noch, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Das ist etwas, was Gott hier, jetzt und heute tut. Du wirst von Gott getröstet. Lesen wir hier noch den Vers 3 und 4. Da sagt Paulus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, auf dass wir die trösten können, welche in allerlei Trübsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Liebe Freundinnen, Geschwister, was haben wir für einen wunderbaren Gott? Ja, für einen mitfühlenden Gott. Einen Gott der Barmherzigkeit und einen Gott allen Trostes. Wenn jemand behauptet von den Kindern Gottes, Gott weiß nicht, wie es mir geht und ich erfahre keinen Trost von ihm, dann lügt er sich selber in die Tasche. Gott ist da und er weiß, wie es dir und mir geht. Und er tröstet uns zu rechter Zeit. Der uns tröstet in all unserer Trübsal. Ja, Gott selbst tröstet unsere Herzen. Und das kann er tun. Denn der Heilige Geist, der in unseren Herzen wohnt, der wird ja an anderer Stelle auch der Tröster genannt. Wir haben den Tröster in uns. Wie sollte der uns nicht trösten wollen, wenn wir Traurigkeiten oder Betrübnisse haben? Der Tröster ist da. Natürlich kann Gott das auch durch sein Wort tun, da kann er dich auch trösten. Er kann es aber auch durch Glaubensgeschwister tun. Er kann die Glaubensgeschwister zur Seite stellen, in entsprechenden Situationen oder Gespräche, worin er dich tröstet. Er kann es aber auch durch bestimmte Lebenssituationen tun. Aber hab diesen Blick, dass Gott das bewirkt, dass es nicht Menschen sind, dass es nicht Zufälle sind, sondern dass es Gott, der Trost schenkt. An Mitteln fehlt es unserem Herrn und Gott nicht. Wichtig ist, dass wir uns nah an ihn halten und eine enge Beziehung zu ihm pflegen. Und es tut ja auch so gut, wenn wir Trost von Gott bekommen. Und aus dem Trost Gottes, da würden wir ja am liebsten so viel wie möglich schöpfen wollen. Schade, dass wir so oft ins Jammern kommen oder denken, ja, wir würden bei Gott zu kurz kommen. Aber du kommst bei Gott nicht zu kurz. Manchmal sind wir geneigt, uns beim Herrn zu beschweren, wie es Martha tat, als Lazarus schon längst im Grab war und Jesus dann gekommen ist, wie wir es vorhin hatten. Und dann die Frage, Herr, warum? Warum lässt du das zu? Oder wärest du hier gewesen, dann hätte ich Trost erfahren, dann hättest du dich verherrlichen können. Aber Jesus, du hast nicht aufgepasst. Scheinbar war es dir egal, was hier in Bethanien geschieht. Du warst wo ganz woanders. Und dabei sind wir deine besten Freunde. Was aber sagte Jesus zu ihr? Johannes 11, Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und? Haben Martha und Maria die Herrlichkeit Gottes gesehen? Jesus kam nicht zu spät. Jesus hat genau gewusst, wann er zu kommen hat und wann Gott am meisten verherrlicht wird. Martha, Maria und die vielen trauernden Juden, sie wurden alle reichlich, überreich getröstet, ja mehr als getröstet. Ihre Traurigkeit hat sich in Freude verwandelt, als das Grab geöffnet wurde und dann kommt auf einmal dieser eingewickelte Leichnam heraus. Dieser Leichnam ist kein Leichnam mehr, er lebt wieder. Merken wir uns, der Jesus hat alles im Griff. Und er kam gerade zu der Zeit, worin Gottes Herrlichkeit nicht hätte größer werden können. Und Jesus möchte sich auch in deinem Leben verherrlichen. Auch heute erfährst du und ich von ihm immer wieder Kraft und Trost, ja vielleicht sogar viel mehr Kraft und Trost, als wir es wahrnehmen. Doch vielmehr werden sich in seinem ewigen Reich alle heutigen Traurigkeiten, ja alle Tränen, die wir im geistlichen Leben weinen, in ewigen Trost und ewige Freude verwandeln. Wer heute meint, im Leben zu kurz zu kommen, der wird in Ewigkeit niemals zu kurz kommen. Im Gegenteil. Wie sagt Karl Brockhaus in dem Lied »Harre meine Seele«? Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Bald höret auf unser Pilgerlauf und die Klagen schweigen, Jesus nimmt uns auf. Nach allen Leiden, nach aller Not, folgen ewige Freuden, gelobt sei Gott. Alle Traurigkeiten, was wir hier auf Erden erleben, die werden in Freude umschlagen. Glaube nur, so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Alle Kinder Gottes, die trauern über eigenes Versagen, alle Kinder Gottes, die irgendwelches Leid in dieser Welt erleben, irgendwelche Art, alle Kinder Gottes, die durch viele Trübsalen oder auch durch Verfolgung hindurch müssen, die dürfen sich selig nennen. Und da möchte ich zum Schluss kommen. Diese Leute, und da gehören wir sicher alle dazu, die dürfen sich selig, ja glückselig nennen. Denn wir dürfen uns freuen auf Gottes ewiges Reich, das er uns jetzt bereitet, und auf seinen ewigen Trost. Denn unser Herr und Gott ist ein Gott, der nichts vergisst. Sein Trost ist heute da, aber in Ewigkeit noch viel mehr. Und darum ruf es aus. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Amen. Beten wir. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du solch ein mitfühlender Gott bist und dass du alle deine Kinder kennst, auch jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist. Und dass dir, Herr, kein Gedanke von uns entgeht, aber auch kein Schmerz und kein Leid, keine Traurigkeit. Du hast uns nicht versprochen, dass wir immer nur ein überschwängliches, freudvolles Leben haben werden, obwohl du uns auch in deinem Wort befiehlst, ja auch freudig zu sein, uns an dir zu freuen. So zeigst uns auch, Herr, dass wir Traurigkeit erleben werden in dieser Welt, aber dass du uns auch diese Verheißung gegeben hast, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und darauf wollen wir schauen. Und da können wir auch getrost auch durch Lebenssituationen hindurchgehen, weil wir wissen, es wird alles in der Ewigkeit umschlagen, in ewige Freuden, ja in ewigen Trost, den du schenkst. Und so hilf uns, Herr, dass wir im Glauben auf dich schauen, wenn wir durch schwierige Situationen hindurch müssen oder wenn wir wieder am Versagen sind und es dir bekennen müssen. Hilf du, Herr Jesus, dass wir auf dich schauen und auf diese große Verheißung, die du uns gegeben hast. Und so möchten wir uns dir anbefehlen, auch für den restlichen Tag, auch für die kommende Woche und für alles, was wir durchleben werden und was wir aus deiner Hand nehmen dürfen. Im Namen Jesu. Amen.